Es wäre noch wunderbar, so wie es ausschaut, kommt wirklich nächstes Jahr das Altersvorsorgedepot und auch die schon viel diskutierte Frühstartrente. Um das mal genau zu hinterfragen, wie die aktuelle Situation ist, habe ich mir Sebastian Köps vom ETF-Anbieter Vanguard eingeladen. Wenn dich also das Thema brennend interessiert und auch du erfahren willst, was das für deine persönliche Altersvorsorge bedeutet, dann schau dir unbedingt dieses Gespräch an. Dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, Sebastian, schön, dass du mich heute Morgen hier im Studio besuchst. Wir haben einen Early Bird heute zusammen. Ja. Freue mich aber, dass du die Zeit genommen hast. Wir hatten ja gestern auch eine Veranstaltung zusammen in München, wo ich Gast sein durfte. Da ging es ja auch unter anderem um das Thema, was wir jetzt besprechen werden, Altersvorsorge. Ist für euch ein wichtiges Thema, ist für uns ein wichtiges Thema und natürlich für unsere Zuschauer auch ein wichtiges Thema. Freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, es gibt auch einiges zu berichten. Beziehungsweise, ich habe mir gedacht, ich lade dich mal ein zu dem Thema, um mal so ein bisschen Insights aus Berlin zu bekommen, weil ihr als Investmentindustrie dann natürlich ja auch in Gesprächen seid und versucht da zum Thema Altersvorsorge, Depot, Frühstartrente, das sind ja alles Themen, die gerade so relevant sind für die private Altersvorsorge, da auch ein bisschen einzuwirken, dass da gute Lösungen für den Anleger auch rauskommen. Und da will ich eben heute mit dir drüber sprechen. Warum ist denn das so wichtig für einen Anbieter wie Vanguard?
Ja, du sagst es eigentlich schon, eine gute Lösung für Anleger, ne? Und du weißt ja, wir als Vanguard versuchen den Anleger oder stellen den Anleger immer in den Vordergrund und wollen dem Anleger und der Anlegerin eben wirklich die besten Chancen auf Anlageerfolg geben. Das ist unser Nordstern, unsere Mission und insofern passt das natürlich perfekt. Grundsätzlich sind wir in Europa auch mit ein paar Gedanken unterwegs, wo wir sagen, gut, wie kriegen wir mehr Sparer zu Investoren? Das ist super wichtig, nicht nur damit der Vermögensaufbau sich gut weiterentwickelt in Europa, sondern eben auch, wenn man die Spar- und Investitionsunion anschaut, dass wir eben Kapital wirtschaftsfördernd in die Märkte reinbringen. Und letztendlich ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dann dafür zu sorgen, dass die Menschen besser in den Ruhestand und auch durch den Ruhestand kommen. Also für uns dieses Thema Ruhestand und das Thema Sparer zu Investoren ist wichtig. Nun gucken wir auf Deutschland, ist natürlich die größte Wirtschaft in Europa. Wir haben nach dem BIP gesehen, wir haben die größte Einwohnerzahl in Europa, also ein signifikanter Markt. Wir haben auch eine super hohe Sparquote in Deutschland. Aber was wir natürlich nicht so haben, ist diese Kapitalmarktkultur. Und auch wieder gemessen am BIP, wenn man jetzt die Vorsorge, die über den Kapitalmarkt geht, misst am BIP, sind das ungefähr 12%. Das vergleicht sich mit Dänemark, wo es 150% sind. Also wie man merkt, die Dänen investieren viel mehr in die Kapitalmärkte als wir Deutschen. Gut, kann man so sehen oder so sehen. Aber das Interessante ist natürlich dabei, wir sind Sparweltmeister in Deutschland. Wir sparen unheimlich viel von unserem Nettogehalt. Was wir aber nicht gut hinkriegen, ist den Vermögensaufbau. Also da hinken wir auch, wenn man mal Statistiken anschaut, deutlich hinterher. Die Dänen haben einen schnelleren Vermögensaufbau, weil sie eben über den Kapitalmarkt investieren und die Kraft des Kapitalmarkts nutzen, um langfristig Vermögen aufzubauen für den Ruhestand. Und das ist wichtig. Es ist wichtig für Gesellschaft und wir stehen da vor großen Herausforderungen, demografische Herausforderungen, die auch die erste Säule oder das Rentensystem sicherlich belasten. Also insofern ist es wichtig, dass wir uns hier an der Debatte beteiligen und dass wir zusehen, dass wir in Deutschland auch mehr Sparer zu Investoren machen und eben nicht vielleicht nur die 60, 70 Basispunkte auf dem Sparkonto erwirtschaften, die dann mit über 20% Inflation weggefressen werden, sondern eher da eben auch eine bessere Rendite rauskommt.
Stößt man da auf offene Ohren in Berlin, wenn man da so anklopft und sagt, ja hallo, wir würden gerne mal über Geldanlage sprechen und investieren? Also haben die das überhaupt verstanden sozusagen?
Ich denke ja. Und deswegen ist ja die Debatte auch gerade unterwegs. Und man hat ja auch im Koalitionsvertrag schon klar festgelegt, dass man bei der Frühstartrente was machen möchte. Wir haben in der letzten Regierung ja den Versuch gehabt, ein Altersvorsorgedepot zu verabschieden und den ersten Schritt über die Reform in der dritten Säule hinzubekommen. Gut, die Koalition hat es nicht überlebt, ja. Nicht wegen dem Punkt.
Da war ja eigentlich schon quasi alles fertig, wenn ich es richtig weiß. Quasi das klassische Altersvorsorgedepot mit bestimmten Einzahlungen dann und richtig. Förderungen und so weiter.
Und die Parteien waren sich einig, dass das ein gutes Konzept war. Also ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Der Wille ist da. Manchmal braucht die Politik ein bisschen länger. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht über eine Riester-Reform schon seit fast 8 Jahren reden. Natürlich habe ich da so ein leicht weinendes Auge, wenn ich darüber nachdenke, was in den acht Jahren passiert ist und was wir für Opportunitäten am Markt.
Hat sich wahrscheinlich verdoppelt.
Ja, wahrscheinlich habe ich nicht verdoppelt. Ja. Wenn ich vor 8 Jahren angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich fast doppelt. Und ja, das, was ich damals angelegt habe. Aber man legt ja stetig an und kontinuierlich, also aus der Sicht.
Ja, ich bin da momentan etwas eher demotiviert. Ja, weil irgendwie, also das Altersvorsorgedepot, da habe ich wirklich große Stücke drauf gesetzt und dachte mir, okay, das kann man jetzt mal machen. Hm. Gibt es auch einiges zu kritisieren und optimieren und so, aber eigentlich war es nicht schlecht. Ja, und dann kam es nicht, okay, dann kam mir diese Frühstartrente und dann grundsätzlich finde ich das ja alles super, aber da denke ich mir halt, das ist halt viel zu wenig. Und ich verstehe nicht, warum Politiker oder die Politik in dem Fall, warum die sich nicht einfach entscheiden, ein ganz simples, sagen wir mal, Wertpapierdepot, alles, was da reinkommt, wird steuerfrei gestellt, das würde schon so viel bringen. Mhm. Und man darf halt, keine Ahnung, bestimmte Auszahlungen nur im Alter vornehmen. Das wären also ganz simple Bedingungen, das würde keinem stören. Wenn ich dann noch möchte, niedrige Einkommen kann ich fördern, finde ich vollkommen in Ordnung, dass da noch was eingezahlt wird. Mhm. Aber es gibt so viele Leute, die normal gut verdienen, die auch vielleicht eine Förderung oder Unterstützung gar nicht brauchen. Aber dieser Steuervorteil, das ist doch auch für den Staat ja kein Kostenblock, weil der muss ja nur auf Erträge verzichten, die aber gar nicht da sind, weil die Leute gar nicht sparen. Also das verstehe ich irgendwie nicht, warum man das nicht so ganz simpel macht.
Ja. Ja, da würde ich jetzt sehr tief reingehen in die politische Debatte, aber grundsätzlich gebe ich dir ja recht. Und du hast richtig bemerkt, dass wir ja eigentlich alles schon da hatten. Warum fängt man jetzt mit der Frühstartrente nochmal an, etc.? Die Frühstartrente hat es ja eben in den Koalitionsvertrag mit reingeschafft und letztendlich sollte sie auch zuerst kommen. Jetzt gibt es natürlich eine große Debatte bei der Frühstartrente. Wie strukturiert man das? Man hatte sie noch nicht so durchdacht wie das Altersvorsorgedepot. Und aus der Sicht, da gibt es da auch noch mehr Diskussionsstoff. Mhm. Gerade eben auch, wenn man über die Generationsgerechtigkeit denkt. Na, jetzt ist die große Debatte, kommt die Frühstartrente nur für ein einziges Jahr, also jetzt für 6-Jährige und dann für nächstes Jahr wieder die 6-Jährigen, also 6- und 7-Jährige. Und man baut es so sukzessive auf. Wäre natürlich schade, aber da sind natürlich auch die Haushaltsthemen wichtig und da stecken wir zum Teil drin.
50 Millionen im Jahr ungefähr.
Ja, also man sieht immer Zahlen zwischen 50 und 100 Millionen, aber das ist es ungefähr. Das ist
viel eigentlich.
Also wenn wir es jetzt über 12 Jahre machen würden, von 6 bis 18 wäre es 1 Milliarde. Klar, würde man denken, diese 1 Milliarde könnte man irgendwo finden, um letztendlich das hinzubekommen. Was ich eben charmant fand an der Frühstartrente, erstmal, dass es eine Rente für wirklich auch alle ist, ne? Und es ist eine Förderung. Und auch wenn die Förderung nicht unheimlich hoch ist, vielleicht mit 10 Euro im Monat, das wird vielen als nur ein, viele bezeichnen das nur als Klecks. Es hat eine wichtige Funktion, indem es erstmal Menschen oder Kinder sehr früh an das Investieren bringt. und damit natürlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle in der Finanzbildung spielen. Ich meine, Learning by Doing ist in vielen Lebensphasen wichtig.
Erfahren und ausprobieren. Genau. Und
dass man eben die Erfahrung, vielleicht auch leiden, aber dass man eben die Erfahrung sammelt, wie investiere ich langfristig in den Kapitalmarkt, wo kommt es drauf an, man setzt sich mit dem Thema erstmal auseinander und die Regierung gibt einem die Möglichkeit, das eben mit einer Förderung zu tun. Und das fand ich eigentlich ganz charmant. Es ist nur wichtig, dass es nicht den größeren Block, und das ist für mich eben das Altersvorsorgedepot, ich nenne es mal die Riester-Reform, verhindert. Und was ich jetzt begrüße und was wir aus Berlin eben mitbekommen, ist, dass jetzt das Altersvorsorgedepot vorgeschoben worden ist, vor die Frühstartrente, man dort eigentlich schon ein bisschen weiter ist. Man orientiert sich sehr stark an dem letzten Gesetzesentwurf aus der letzten Legislaturperiode. Und danach soll dann die Frühstartrente folgen.
Gibt es da Termine schon grob, also wann das beschlossen werden soll oder wann das dann noch kommen soll? Weil es war ja immer so der 1. Januar 26, stelle ich mir jetzt recht kurzfristig vor.
Also was wir hören, ist Gesetzesentwurf für das Altersvorsorgedepot soll dieses Jahr noch kommen. Da zielt man so Mitte Dezember, am 17. Dezember ist ein Datum, was im Raum gestellt worden ist. Der Gesetzesentwurf kommt ja dann erstmal, dann muss der ja erstmal debattiert werden. Und letztendlich dann geht er vom Bundesrat. Das wäre dann eben im Mai um den Dreh. Das sind so die, das ist so ein bisschen die Zeitachse, die wir mitbekommen. Das wäre das Altersvorsorgedepot. Dann folgen würde die Frühstartrente.
Aber heißt es dann, ab Mai wird das dann, gilt das dann? Oder das kommt darauf an, was im Gesetz steht? Ne?
Genau, da muss natürlich
27 dann vermute ich mal, oder?
Nein, man kann es auch rückwirkend auf 26 machen oder dann in dem Moment, also das kann man auch auch im Jahr starten, also oder rückwirkend auf Anfang des Jahres machen, das ginge. Man kann natürlich sagen, gut, steuerlich begünstigt sind, sagen wir mal, x-tausend Euro. Und wenn ich die ab Juni anlege oder ab Juli anlege,
solange die in diesem Kalender
gelten die eben rückwirkend für 2026. Also das ist machbar. Und ich glaube, da ist auch ein Wille, dass das rückwirkend für 2026 dann gemacht ist. Also kann man fairerweise sagen, dann hätten wir in 2026 unser erste Jahr, in dem wir dieses Altersvorsorgedepot hätten, in das wir da steuerlich begünstigt investieren könnten oder wo man auch Förderungen für
bekommt. Das war ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau im Kopf, aber da konnte man ja bis zu 3.000 Euro, glaube ich, im Jahr einzahlen, meine ich.
Um den Dreh.
Und dann hat nochmal 300 Euro im Jahr, glaube ich, oder so, 360 Euro, nicht irgendwie in der Range, kann man, hat man noch eine Förderung.
Ja, eine Förderung, genau, und das so ist es gedacht. Und wenn man etwas niedriger verdienend ist, kriegt man eben, kann man eine größere Förderung bekommen. Also das ist das, die Parameter, die damals aufgesetzt worden sind. Und die, ja, da haben wir jetzt noch nicht die Details, aber ich glaube, man orientiert sich sehr stark an diesem Entwurf, den wir letztes
Jahr. Damals war ja so ein bisschen die Frage, wie stark noch die Versicherungslobby da eingebunden wird, ob das Geld, was da angespart wird, dann verpflichtend sozusagen verrentet werden muss oder ob man es so rausnehmen darf.
Ja.
Weißt du da irgendwas Neues in dem Bereich?
Bei der Verrentung ist es noch nicht so ganz klar, wie das aussehen wird, ob es dann teilverrentet wird, komplett verrentet wird oder auch gar nicht. Da habe ich nicht die Details. Ich glaube, was vom Tisch ist, sind Garantien. Ich glaube, da hat man erkannt, dass auch durch das, was wir durch Riester gelernt haben, ist, dass die Garantien doch teuer sind und eine ganze Menge an Rendite fressen und letztendlich die Wahlfreiheit einfach da sein muss. Nicht? Und ich glaube, die Wahlfreiheit ist ganz wichtig, dass man eben eine hohe Akzeptanz hat in diesem Produkt und eben viele Leute sich dort beteiligen. Ich glaube, das Thema bei Riester ist natürlich, jetzt haben wir erkannt, okay, Garantien sind relativ teuer, mindern letztendlich die Rendite und es kam aber nicht genau genug bei rum. Also wir hatten ja mal, ich glaube, im Peak waren es 16 Millionen Riester-Verträge, was ja gar nicht schlecht ist.
Ja, das ist schon super. Ja.
Aber jetzt werden eben...
Jetzt sind aber wahrscheinlich 16 Millionen stillgelegt.
Genau, also sehr viel ist stillgelegt. Es gibt, ich glaube, noch 13 Millionen um den Dreh. Das sind die Statistiken, die ich sehe. Aber letztendlich können wir jetzt nicht davon reden, dass das jetzt ein langfristiger Erfolg ist. Und wir brauchen wieder ein bisschen mehr Vertrauen in eine Lösung, die da draußen ist. Wir brauchen eine hohe Akzeptanz und dazu brauchen wir eine Wahlfreiheit. Also ich würde mir schon wünschen, dass man da eben die Möglichkeit hat, mit einer Verrentung, ohne einer Verrentung, mit einer Teilverrentung eben umzugehen. Ich glaube, die Bürger werden nicht unbedingt losrennen und mit 67 sich jetzt endlich dann verheben, indem sie alles ausgeben, was sie dann erspart haben. Und ich glaube, können auch da gute Entscheidungen treffen.
Das hat ja auch wieder was mit Eigenverantwortung zu tun. Ich meine, jeder ist dann am Ende ja selbst dafür letztendlich verantwortlich, was er mit seinem Geld macht. Und wenn ich jetzt halt meinetwegen einen Kredit tilgen will, weil es für meine Situation gerade passt, dann wäre das halt super, wenn ich die Wahlfreiheit auch hätte.
Die Wahlfreiheit ist wichtig, Eigenverantwortung, da sprichst du ein gutes Thema an. Und ich glaube, letztendlich die Bedürfnisse werden für alle auch ein bisschen anders sein. Jetzt kann die Politik versuchen, diese Bedürfnisse für verschiedene Gruppen wieder vorausschauend festzulegen und wieder ein Korsett drum zu legen. Ich glaube, desto komplizierter wir es machen, desto weniger wird die Akzeptanz sein. Und aus der Sicht würde ich mich freuen, wenn da ein paar
Mal gut überall. Das wäre schön, dann wäre das Idealszenario eigentlich. Also wir kriegen irgendwann mal im nächsten Jahr das Altersvorsorgedepot. Mhm. Vielleicht auch die Frühstartrente, die aber eher einen ganz eigenen Zweck für die Kinder erfüllt. Mhm. Dann kann man im Idealfall seine alten Riesterverträge da rein mergen, ohne irgendwelche Zulagen zurückzahlen zu müssen.
Ja.
Und dann fängt man einfach an mit, da habe ich ja mein steuerfreies Depot.
Das ist so steuerfreies Depot und dann kann man loslegen.
Das ist schön. Welche Rolle spielt es dann für einen ETF-Anbieter? Weil natürlich habt ihr wahrscheinlich, also ich stelle mir vor, und das kriege ich ja auch mit aus Gesprächen mit Direktbanken, da alle gucken da drauf, weil sie alle einen Riesenmarkt sehen. Also jeder will 12 Millionen Kunden gewinnen, sage ich jetzt mal. Ja. Also alle werden sich auf die ganzen Riester-Altverträge stürzen. Ich habe jetzt gerade eben noch im Vorgespräch ein Statement von Genossenschaftsverband Bayern gesehen, die auch befürworten, dass ein Altersvorsorgedepot kommen soll. Also alle haben da Interesse. Es wird zig Angebote geben. Welche Rolle spielt denn ihr als Asset Manager?
Also wir als Asset Manager, erstmal brauchen wir qualitativ hochwertige Produkte, die kostengünstig sind.
Das haben aber, würde ich jetzt mal sagen, mehr oder weniger alle Anbieter. Ne?
Haben alle Anbieter, aber letztendlich müssen wir einfach zusehen, dass also gibt es viele da draußen, aber es ist wichtig, dass wir als Anbieter eben sicherstellen, dass diese Produkte existieren. Das können ja auch Multi-Asset-Produkte sein. Davon gibt es noch nicht so viele Produkte, die sich vielleicht den Lebenszyklus anpassen. Also da sind auch noch Möglichkeiten bei der Produktgestaltung noch weitere interessante Produkte für so ein Altersvorsorge-Depot herauszubringen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir spielen auch eine wichtige Rolle in der Finanzbildung und eben dahin, dass diese Akzeptanz eben wächst für ein Altersvorsorgedepot, aber eben auch, dass die Menschen besser verstehen, worum es geht, wie man am besten anlegt und wie man langfristig die beste Chancen auf Anlage erfolgen kann. Und wir können das mitgestalten. Ne? Ich meine, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Die Distributoren, die Produktprovider in dem Sinne, oder Produktanbieter in dem Sinne. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann wird das auch ein Erfolg. Aber so sehe ich unsere Rolle. Top-Produkte uns mit einbringen bei der Finanzbildung, eng mit den Distributoren eben auch arbeiten, dass das automatisiert, leicht, simpel und transparent, dass wir das in dem Maßen hinbekommen und dann glaube ich, haben wir gute Chancen, dass das ein Erfolg wird.
Wenn man jetzt so mit amerikanischen Anbietern auch spricht, die kennen ja die Entwicklungen mit diesem 401 K-Plan, dem Altersvorsorge-Depot, was da vor zig Jahren eingeführt wurde. Und heute ist der amerikanische Aktienmarkt ein sehr, sehr großer, ein sehr wichtiger Aktienmarkt. Ist das so die Folge dann davon? Also wenn man jetzt in Deutschland mal dann, nimm an, das kommt und dann 20, 30 Jahre in die Zukunft vorspult, wird das dann Deutschland, Europa auch so ein starker Kapitalmarkt? Oder hat das noch andere Gründe?
Das hat auch noch andere Gründe sicherlich. Ich meine, Europa haben wir eben noch nicht wirklich eine Kapitalmarktunion in dem Sinne. Amerika ist ein Riesenmarkt. Daraus kann man ganz andere Synergien und ganz andere Liquidität eben schaffen. Und da haben die Amerikaner einen Vorteil. Aber nichtsdestotrotz hilft es natürlich, wenn wir mehr Gelder in den Kapitalmarkt bringen, die letztendlich das Wachstum in Europa fördern. Und da haben wir Nachholbedarf. Die Europäische Union ist ja erpicht, auch was ich vorhin gesagt hatte, mehr Sparer zu Investoren zu machen, damit dieses Kapital eben produktiver sich an der Wirtschaft mit beteiligt. Also die Möglichkeit besteht da schon. Und mit Reformen auch auf einer europäischen Ebene haben wir auch die Chance, dort näher an die Amerikaner ranzurücken. Wir haben da ein paar größere Herausforderungen, aber
muss man jetzt durch.
Die müssen wir angehen.
Arbeiten. Dafür haben wir auch noch Vorteile. Wenn man jetzt so ins Ausland schaut, da habt ihr auch mit dem Deutschen Aktieninstitut so eine Analyse gemacht. Da ging es aber, glaube ich, eher um das Kinderdepot.
Ja.
Gibt es da deutliche Unterschiede zwischen dem, wie das in Deutschland gehandhabt wird und in anderen europäischen Ländern? Und wenn du jetzt sagen müsstest, okay, in dem Land ist es besonders attraktiv,
ja.
Gibt es da irgendwas, das du highlighten könntest?
Also es gibt deutliche Unterschiede, klar. In UK gibt es zum Beispiel das Junior ISA. Das Junior ISA fängt gleich von der Geburt an.
Muss man das machen? Also ist es automatisch oder muss man da als Eltern sich aktiv dafür entscheiden?
Man muss sich als Eltern aktiv dafür entscheiden. In Israel aber zum Beispiel ist es automatisch. Da hat man eine automatische Frühstartrente, wo man als Eltern sich aktiv entscheiden muss oder eine Produktauswahl treffen kann in den ersten 6 Monaten. Wenn diese nicht getroffen wird, dann bekommt man ein Produkt. Insofern ist es dann ein automatisierter Prozess, der nach 6 Monaten eintritt. Also das sind zum Beispiel 2 Modelle, die ganz gut funktionieren. Ne? Ich glaube, wichtig ist bei allen, die wir gesehen haben, die erfolgreich sind, dass man früh anfängt, ne? Dass es automatisiert ist. Dass es vielleicht auch gewisse Standardprodukte gibt. Und das ist hauptsächlich darauf basiert, auf privatwirtschaftliche Lösung. Und diese privatwirtschaftliche Lösung ist eben wichtig, insofern, weil es ja auch diesen Finanzbildungsgedanken mitbringt. Nicht? Und wenn wir jetzt uns in irgendeine Lösung packen, wo man eben sich nicht dann dran beteiligen muss und nicht sich engagieren muss und nicht die Möglichkeit hat, daraus zu lernen, dann haben wir ja einen großen Teil des Zwecks dieser Frühstartmente auch
verzichtet sozusagen, wenn nicht genutzt. Ja.
Ja. Die Beträge in anderen Ländern sind nochmal deutlich höher. Also ich glaube, da hat man dann auch über die Zeit deutlich bessere Chancen, sagen wir mal, sein Vermögen aufzubauen. In Deutschland, wenn wir jetzt über die 120 Euro im Jahr reden, das, was gefördert wird, ist das ein Start. Und deswegen ist diese Lernkomponente, ich finde, sehr wichtig. Aber es soll ja auch Zuzahlungen geben können. Okay. Und diese Zuzahlungen könnten dann natürlich, wenn jetzt Eltern, Tanten, Onkel oder...
Ja, das ist ja gar nicht sehr schlecht, ne? Weil dann kannst du ja da immer zum Geburtstag einfach... Was,
genau.
Einzahlen.
Und wenn die da steuerlich gefördert sind, dann haben wir eben doch eine gute Möglichkeit, schon im jungen Alter sich am Kapitalmarkt zu beteiligen. Und dann wissen wir, wie der Zinseszinseffekt funktioniert. Und wir wissen, desto früher man anfängt, desto stärker ist dieser Zinseszinseffekt. Und dann ist man doch überrascht, was letztendlich bei hinten rauskommen kann.
Ja, deswegen wäre es ja so schön, wenn es dann doch irgendwie für alle Altersklassen gehen würde, weil ich denke, vielleicht aus einer Vertriebssicht für einen Broker oder auch letztendlich für alle am Markt, dann streiten sich alle jetzt um 500.000 Kinder. Ich weiß nicht, wie viel es da jedes Jahr so in der Altersgruppe gibt. Nur so würden sie sich halt um, keine Ahnung, 5 Millionen Kinder bemühen oder mehr. Ist natürlich dann A, effizienter, aber hätte auch einen viel größeren Impact. Weil dieser Faktor mit dem, man kann noch extra einzahlen, das ist ja dann schon ein wesentlicher Aspekt, der den Vermögensaufbau nochmal beschleunigt. Ja.
Das kann ich nicht abschreiben. Ich würde auch sagen, wenn wir bei null anfangen könnten, das über 12 Jahre laufen lassen könnten, ich glaube, dann hätten wir sicherlich ein Modell, was einen größeren Impact haben kann. Natürlich bei dem Aufbau des Vermögens, aber auch bei der Lernkomponente. Aber gut, letztendlich gibt es da...
Aber das wird ja für alle eingeführt, aber nur die Förderung erstmal für den Einjährigen.
Vielleicht. Das ist die Idee.
Achso, dann das heißt, alle können sozusagen... Achso, ich dachte, es wird nur jetzt... Frühstartrente gibt es nur für die heute 6-Jährige.
Also nein. Die Idee ist schon, dass ein Konto aufgebaut werden kann für alle, aber die Förderung nur für die 6-Jährige.
Okay, aber das ist ja dann trotzdem, dann wäre es ja okay. Ja, weil ich hatte, also ja klar, natürlich.
Alles ist okay, es ist alles ein Start.
Das ist ja besser. Ich hatte es ja eher so verstanden, dass man jetzt nur mit der einen, mit den 6-Jährigen mal anfängt.
Ja,
das dann entwickeln lässt.
Nein. Ein Konto soll dann eben auch...
Also jeder, der diese Bedingungen erfüllt, das war ja, glaube ich, man muss irgendwie in der Schule sein, 6 bis 18 Jahre, glaube ich, war die Range, der kann ein Frühstartdepot aufmachen mit den Förderungen, mit den Vorteilen, sage ich jetzt mal, aber ohne Förderung oder nur die 6-Jährigen
sozusagen. Genau, aber mit der Möglichkeit Zuzahlung auf dieses Konto.
Ja, gut, okay, dann ist ja das super. Denn jetzt habt ihr Portfolio-ETFs, da haben wir auch schon mehrmals, glaube ich, hier gesprochen. Wenn ich jetzt anschaue, worauf die meisten Sparpläne abgeschlossen werden, dann ist es in der Regel immer sowas wie MSCI World, FTSE All World bei euch, also reine Aktienprodukte.
Ja.
Würde man ja auch sagen, für einen langfristigen Vermögensaufbau ist eine 100% Aktienquote eigentlich am besten. Warum glaubst du, dass da doch eine gewisse Notwendigkeit ist, in einem diversifizierten Kontext auch zu denken?
Ja, man muss es eben so sehen,
die mit bei 100% Aktien steigt ja sukzessive mein Risiko, desto näher ich an das Ende meines Anlagehorizonts ankomme. Ne? Und eine Aktie hat eine höhere Volatilität als eine Anleihe und aus der Sicht habe ich eben ein steigendes Risiko und ich habe eben nicht mehr die Zeit, diese Volatilität vielleicht auszusitzen, wenn sie dann käme. Also damit steigt proportional mein Risiko. Und das ist eben der wichtige Punkt, dann zu sagen, okay, ein gewisser Anleihenpuffer macht da Sinn. Und wo bin ich gerade in meinem Anlagehorizont und wie viel und wie groß muss dieser Puffer sein? Ne? Und ja, wir sind eben sehr darauf fixiert, 100 oder nur in Aktien zu investieren. Aber wir müssen schon dafür ein Verständnis gewinnen und das ist auch die Finanzbildung wichtig, zu sagen, wie schaffe ich die richtige Balance in meinem Portfolio, in dem Zyklus meines Anlagezyklus, sage ich mal, in dem ich gerade bin, um mein Risiko optimal aufzustellen. Mhm. Herr Bogo, unser Gründer, sagt ja immer, was muss ich beachten bei der Anlage? Erstmal, was ist mein Ziel? Mhm. Worauf arbeite ich hin? Letztendlich, wie kriege ich die Balance in mein Portfolio richtig aufgestellt? Da muss ich es kostengünstig machen und da muss ich diszipliniert bleiben. Mhm. Und da sind eben diese Portfolio-ETFs optimal für. Mhm. Sie schaffen die Disziplin insofern, dass sie sich selber rebalancen. Sie sind relativ kostengünstig zu anderen Lösungen, die wir da draußen haben. Sie schaffen diese Balance im Portfolio, um letztendlich meinem Ziel optimal nachzukommen, da wo ich gerade in meinem Anlagehorizont eben bin. Und deswegen sind sie charmant. Sie bieten auch einen interessanten Aspekt noch, einen Steuervorteil, nicht? Wenn ich jetzt in einem 60-40 Life Strategy Produkt bei Vanguard investiere, das ist ein Aktienprodukt. Und damit ist die Teilfreistellung gegeben. Das heißt, der ganze Fonds wird als Aktienfonds besteuert. Aber ich habe 40% Anleihen drin. Ne? Das ist natürlich auch immer ein Vorteil.
Und ich habe, wenn ich das Produkt jetzt erstmal nicht verkaufe, aber das Rebalancing trotzdem durchgeführt, fallen auch erstmal keine Steuern an, ne? Weil im Vorvermögen gar nichts
versteuert
wird. Aber ist es dann quasi so, weil ihr habt ja 20, 40, 60, 80. Mhm. Es gibt kein 100, aber 100 wäre dann wahrscheinlich in eurem Fall der FTSE All World.
Ja. Ne?
Das heißt, dann wäre eigentlich so eine aus eurer Sicht wahrscheinlich ideale Vorstellung, ein junger Sparer ist erstmal im FTSE All World, spart er an und je älter er wird, desto mehr rutscht er sozusagen mit der Aktienquote runter.
Ja.
So, also dann mal 60, 80, dann mal 60. Und dann im Alter, wenn er dann wirklich davon leben muss, wo es um vielleicht mehr Kapitalerhalt oder also Vermögenserhalt nach Inflation ist, dann ist er dann vielleicht im 40 oder im 20% Aktienquoten.
Genau, kommt ein bisschen darauf an, wo man auch einsteigt. Man kann es als Beimischung nehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Man fängt eben an mit 100% Aktien und dann kann man sukzessive andere Bausteine dazu bringen. Ich hatte ja gerade erzählt, wie man zumindest auch steuerlich das vielleicht optimiert machen kann, indem man erstmal 80-20 beimischt, dann vielleicht ein 60-40 beimischt. Da haben wir nochmal die steuerlichen Vorteile, da sie Aktienfonds sind. Und sukzessive baut man eben sein Anleihenportfolio auf und insofern sind sie als Beimischung sehr gut, aber sie können auch als Kernlösung bieten für die, die eben gleich sagen, Mensch, Anleihen haben wir da anständige Rendite auch global, ne? Gerade wenn man US-Anleihen anschaut, aber auch in Europa haben wir natürlich mehr Rendite, als wir noch vor einigen Jahren hatten. Diese Rendite ist auch nicht uninteressant und die Anleihen geben ja auch ein gewisses Puffer im Portfolio. Viele Leute sind ein bisschen besorgt über Aktienmärkte, sind wir jetzt zu hoch oder nicht? Gut, wenn wir jetzt, wie wir das vorhin besprochen hatten, eine lange Zeit hat, vielleicht eine gewisse Volatilität auszubaden, sage ich mal, dann ist das vielleicht nicht so ein Thema. Aber für viele ist es dann eben doch ein Thema. Und dann ist ein Multi-Asset-Produkt mit einer gewissen Komponente von Anleihen nicht unattraktiv. Und die Anleihenrendite, da ist wieder was.
Ja, da gibt es wieder was, ja. Nicht so wie vor ein paar Jahren, wo sowas weggenommen hat, so Negativzinsen. Ihr habt ja in UK, also diese Life-Strategy-Produkte, die sind in UK ja extrem erfolgreich. Mhm. Also da kannst du gleich selber sagen, wie viele Milliarden da investiert sind. In Deutschland ja noch relativ wenig.
Ja.
Hat das auch eine Rolle oder ist da ein Grund dafür, die Altersvorsorgemodelle, diese ISA-Modelle in UK? Oder warum kaufen die britischen Kunden diese Multi-Asset-Produkte, also wo Aktien und Anleihen drin sind, viel, viel mehr als jetzt zum Beispiel in Deutschland?
Ja. Ich glaube, da gibt es einige Gründe für. Einmal ist in UK die Beratung doch ein bisschen mehr angenommen als hier und die Beratung auch etwas ganzheitlicher. Und wir hatten ja in UK die
das Retail Distribution, die Retail Distribution Review, in dem letztendlich dann auch ein Provisionsverbot stattgefunden hat. Und
also über Produkte sozusagen,
genau,
Produkte, man muss direkt bezahlen sozusagen. Ja.
Dass die Beratung oder die Distribution eben über ein Produkt bezahlt wurde. Das hat dazu geführt, dass der Anlageberater in UK umdenken musste und letztendlich sein Geschäftsmodell umstellen musste. Und man merkte eben, Mensch, ich muss jetzt, um klar und verständlich dem Anleger zu machen, wofür ich jetzt meine Beratungsbezahlung bekomme, eine gute ganzheitliche Beratung bieten. Und dazu brauche ich Zeit. Und ich weiß, dass ich den Mehrwert nicht durch Portfolio-Management generiere. Insofern, dass ich als Anlageberater ständig versuche, das Portfolio zu optimieren, sondern dass ich versuche, einen guten Kernbaustein mit reinzubringen, der eine Multi-Asset-Komponente hat, Aktien und Anleihen. Und um diesen Baustein vielleicht noch einige Satelliten aufbaue, die ich dann ein komplettes Portfolio darstellen. Aber die Komplexität des Portfolios kann relativ simpel sein, weil man sieht, Mensch, sie sind kostengünstig, sie rebalancieren sich, sie sind super breit diversifiziert und so kann ich als Anlageberater sehr effizient diesen Baustein nutzen, um das Core-Portfolio aufzumachen. Das spart mir unheimlich viel Zeit und die Zeit kann ich letztendlich nutzen, um dann andere Sachen anzugehen, Behavioral Coaching, also dass ich da eben sitze und mit dir dann über deine, sage ich mal, Anlagestrecke rede, aber eben auch zusehe, dass du auf dem Ziel bleibst und dass du nicht nervös wirst, wenn die Markungen mal schwanken und dass ich dich in anderen Finanzthemen eben berate, die dann eben viel Zeit und Aufwand auch bringen.
Also man diskutiert nicht mehr so viel um einzelne Wertpapiere oder um den Markt, sondern mehr um die Strategie, Planung, Lebensziele oder solche Themen.
Nicht mal heute der Fonds und morgen der Fonds, sondern eher mal
Und das hat funktioniert, also das hat wirklich die Beratungsqualität verbessert?
Die Beratungsqualität hat es verbessert. Was man in UK auch sicherlich noch als Challenge hat, ist, wie stark die Beratung dann doch breit angenommen wird und wie man die Beratung auch kosteneffizient für die Berater machen kann. Also, dass nicht eine Beratungslücke entsteht, das ist immer die Sorge. Aber ich glaube, auch hier werden digitale Ansätze immer mehr mit eingebracht, dass man die Beratung auch besser skalieren kann. Das ist auch wichtig, damit so eine Beratungslücke eben geschlossen wird oder nicht entsteht. Wie kann ich die Beratung wirklich breitflächig anbieten? Das Thema ist natürlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der mit einem geringeren Betrag ankommt und ich als Berater habe jetzt vielleicht einen gewissen Stundenlohn, den ich ihr vorstelle, und ich da sehr viel Zeit verbringen muss, dann geht die Rechnung nicht immer auf. Und ich glaube, das ist nochmal ein Challenge, den wir haben. Aber ich denke, dass wir mit auch KI und Technologie gut da auch hinbauen können, dass die Beratung skalierbarer wird, dass die Beratung auch digitaler wird und dass Berater, wenn sie Technologie richtig anwenden, es doch schaffen werden, auch die Beratung breiter anbieten zu können.
Du hast einer vorhin noch gesagt, kostengünstige Lösung, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf, weil ist dieses Thema Kosten beim Start, dann bei diesen Altersvorsorgemodellen, springen wir wieder mal nach Deutschland zurück, ist das dann auch ein wichtiger Faktor? Und wenn ja, wo sagen die da irgendwas? Also ab wann, das würde mich einfach mal interessieren, ab wann sagt der Gesetzgeber oder die Meinungsbildenden dort in Berlin sozusagen oder die Entscheider in Berlin-Firma, das ist jetzt ein niedriger Kostenfaktor oder ein hoher, weil wir jetzt aus ETF-Fans sagen, ja, keine Ahnung, 0,1, 0,2, 0,3 vielleicht. Ja. Das ist ein super Pricing, ja. Aber ist für die vielleicht ein Prozent ein Kostendeckel oder?
Also der Kostendeckel ist angedacht, der wurde auch angesprochen. Die Frage ist dann immer, wo der liegt. Da gibt's
bei Vista war es ja sehr teuer, ja. Und wenn ich an Versicherung denke, ist auch in der Regel teurer.
Ja. Also das wird erstmal deutlich billiger als das, was du gerade erwähnt hattest, aber die Niveaus, über die da gesprochen werden, sind sehr unterschiedlich. Man hört manchmal 25 Basispunkte, man hört bis zu 1%. Das sind so die Zahlen, die ich aus Berlin gehört habe, aber das ist noch nicht festgelegt. Und die Frage ist natürlich dann auch, was geht in die Kosten mit rein, was wird mit einberechnet, was sind die Produktkosten und was ist nicht mit drin? Also ich glaube, da sind noch viele Sachen zu klären. Aber ich denke schon, dass man ein Auge drauf hat und Verständnis drauf hat, dass man diese Kosten deutlich weiter runterbringen muss, um letztendlich nicht zu viel von der Rendite aufzufressen. Das ist bei der Politik angekommen und das ist gut so.
Ja. Bin mal gespannt, wie die Direktbanken da mit ihren Angeboten dann ihre Preismodelle aufbauen. Jetzt mal unabhängig, was dann gekauft wird.
Ja, ja.
Aber das wird ja, also da stelle ich mir einen sehr kompetitiven Markt vor. Also ich bin mal wirklich gespannt, welche Ideen sich da die alle einfallen lassen und was das dann für uns, also für uns Anleger, glaube ich, ist diese ganze Entwicklung hervorragend.
Ja. Die Frage, das bedeutet Wettbewerb.
Ja, ja, genau.
Wettbewerb müsste für uns Anleger gut sein. Letztendlich werden Produktkosten niedrig sein, Distributionskosten niedrig sein. Es wird vergleichbar sein, hoffen wir mal, dass die Transparenz eben darauf hinweist, dass es wirklich gute Vergleichsfaktoren gibt.
Ja, wir bereiten jetzt schon alles vor, Datenbanken, wo wir schon überlegen, welche Parameter könnten da wichtig sein, dass wir gleich am Anfang dann mit Preisvergleichen und die ganzen Vergleichsseiten das dann auch anbieten können, ja.
Qualität und Kosten.
Aber am Ende ist es halt,
das müssen wir sein und dass wir den Wettbewerb fördern und letztendlich ist es gut für die Industrie und gut für den Endanleger besser.
Ja. Ich finde es immer ganz spannend, dieses Thema VL-Sparen ist ja eigentlich auch schon ein ganz gutes Mittel in Deutschland, ist halt sehr kleinteilig.
Ja.
Und da gibt es aber nur ein, zwei Anbieter, die das aktiv anbieten, weil es halt zu kostenintensiv ist für zu wenig, was am Ende rauskommt. Und jetzt könnte man bei der Frühstartrente vielleicht ähnlich argumentieren, vielleicht bieten es dann gar nicht so viele an, weil sie sagen, ja, okay, das ist vielleicht doch nicht, rechnet sich nicht. Ja, wenn es jetzt eine Einzahlung gibt, dann verändert das natürlich die Spielregeln wieder. Aber die
Frühstartrente führt ja dann auch wieder später ins Altersvorsorgedepot. Das ist ja der Plan. Also aus der Sicht habe ich ja dann die Chance zu sagen, Mensch, ab 18 geht die Frühstartrente ins Altersvorsorgedepot. Dann habe ich eine 18-jährige Person, die letztendlich dann anfängt, vielleicht auch steuerlich begünstigt mit den Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat, in das Altersvorsorgedepot zu investieren und vielleicht dann auch noch privat zu investieren. Also aus der Sicht denke ich und bin ich guten Mutes, dass auch wenn vielleicht die Frühstartrente am Anfang noch ein bisschen kleinteilig sein wird, dass es attraktiv sein wird für die Distributoren.
Ich würde sagen, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke für die spannenden Einblicke. Also wir drücken alle die Daumen, ja, für uns selbst, für euch und für die gesamte Industrie, dass da wirklich was Ordentliches auf die Beine gestellt wird.
Und ja, immer für die Bürgerinnen und Bürger da draußen.
Ne? Ja, das ist ja sowieso, die sind ja die Nutznießer. Aber ich meine, für uns ist das ein super spannendes Thema, bin ich ja ganz ehrlich, weil das bringt wieder Bewegung in den Markt. Ja, und das ist schön, da können wir als Portal natürlich super aufklären und hinweisen. Und natürlich, es geht um die Bürger. Also auf jeden Fall danke für den Hinweis. Und ich glaube auch, dass viele darauf warten. Ja, und das ist dann eine gute Entwicklung.
Wir bleiben dran. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wir werden weiterhin berichten und sind guten Mutes, dass wir da auf einem guten Weg sind. Trotz der Debatten, die wir jetzt im Fernsehen sehen, ich glaube, auf der dritten Säule, die private Altersvorsorge, die kriegen wir nächstes Jahr durch und wir freuen uns, was das bedeutet.
Super, vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Gerne mit einem Update, wenn dann wirklich mal was beschlossen wurde oder wir mehr nochmal wissen.
Danke, Markus.
Dankeschön. So, das war das Gespräch mit Sebastian Köps zu meinem Lieblingsthema Altersvorsorge, Depot und private Vorsorge, die vom Staat ja hoffentlich jetzt auch gefördert wird. Das haben wir ja eben gehört. Ich habe dir noch mal ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt. Da kannst du noch mal nachlesen zum Altersvorsorgedepot, wie das damals geplant war und natürlich auch zur Frühstartrente und die im Video angesprochenen Live-Strategy-ETFs. Da gibt es auch noch einen Link dazu. Kannst du dir auch noch mal in Ruhe anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat oder du vielleicht Fragen hast, bei Fragen natürlich kommentieren. Wenn es dir gefallen hat, bitte liken und gerne teilen, damit wir hier wirklich einen Impuls setzen können. Ich glaube, da haben wir alle Interesse dran und würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder hier auf dem Kanal von Extra ETF. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.